Deutschlandfunk, Information und Musik.
Sprechen wir mal übers Sprechen. Im Sommer 2022, da bekannten sich die G7 auf Schloss Elmau zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach Ende des Krieges. Da fragte dann eine Journalistin nach, ob Kanzler Scholz denn mal sagen könne, welche das sind. Der antwortete nur kurz und schnippig, könnte ich. Mehr sagte er nicht. Bald nannte man seine Art zu sprechen, in England jedenfalls, etwas hämisch Scholzing. Dabei handle es sich um das Kommunizieren guter Absichten, nur um jeden erdenklichen Grund zu nutzen, zu finden, zu erfinden, um dieselben zu verzögern oder zu verhindern. Die Berliner Altphilologin Melanie Möller hat gerade kleine Bücher über Homer, Ovid, sowie ein ganzes Ovid-Handbuch vorgelegt und jüngst eine Rhetorikgeschichte verfasst, die nach der weltgestaltenden Kraft von öffentlicher Sprache und Rede fragt. Also nicht so sehr nach der Technik, die aus Tropen und Figuren besteht, sondern ja wonach? Nach der dynamischen Kraft und dem Weltzugang der Rhetorik?
Ja, also ich bin der Meinung, auch mit Blick auf die Beispiele, die Sie eingangs gebracht haben, dass die Welt, um es mal so pathetisch zu sagen, sich endlich wieder zur positiven Kraft der Rhetorik bekennen sollte. Und sie auch nicht immer gleich so mit großen Ansprüchen wie Wahrheit, Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit zu überlasten, sondern sie einfach in ihrer Dynamik, in ihrer Dynamizität zu nutzen. Das heißt eben auch einzugestehen, dass Sprache viel bewirken kann, aber auch Grenzen hat. Und wenn man eben Grenzen, die Wahrheit, eine verbindliche Wahrheit zum Beispiel zu erschließen, die für alle gilt, oder eine verbindliche Moral, wie es gerade so modern ist, wenn man das eingestünde, könnte man diesem ganzen Phänomen viel positiver begegnen. Und müsste nicht gleich wie Scholz dann auch abbrechen und zeigen, im Grunde ist egal, ich könnte, was ja so auch nicht stimmt, die Potenz einfach zu behaupten, wenn sie vielleicht gar nicht da ist. Aber ich will ja nicht, weil es nicht wichtig ist. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Ich glaube, große Redner sind und große Rednerinnen tatsächlich auch, sind das, was Menschen auch brauchen, um individuell und als Gemeinschaft zu funktionieren. Und wir wissen alle, dass die Grenzen zur Manipulation ganz fragil sind, ja. Aber das ist ja bei allem so. Und das muss man auch aushalten können. Man muss eben Mechanismen schaffen, um das Ganze so im kommunikativen Gemeinschaftsgeschehen dann auch zu regulieren.
Sie haben den Finger gerade schon in die Wunde gelegt. Die Kunst der Rede hat einen wenig guten Ruf, bis auf so ein paar Ausnahmen. Seit der Antike im Grunde, man misstraut ihr. Das hat mit Demagogie zu tun, mit unseren deutschen Erfahrungen durch den Missbrauch während des sogenannten Dritten Reiches. Wenn wir an die Gegenwart denken, denken wir an Populismus. Wir denken aber auch an aktuelle Beispiele wie vielleicht von Trump bis Alice Weidel. Es gibt löbliche Ausnahmen. Wir denken an den ersten schwarzen Präsidenten der USA 2008, Obama, der nicht wegen seiner Parteikarriere, sondern wegen seines gewinnenden Wesens und gewinnenden Sprechens Präsident wurde und das dann in so Formeln gegossen hat. Das heißt, so ganz ohne Pathos geht's dann vielleicht doch nicht.
Ja, das ist das Stichwort, das ist das Pathos, zu dem sich Obama bekannt hat, wie einige andere auch und das positiv genutzt hat. Ja, die Affekte gehören ja nun mal auch zum Menschen und wenn man sie so einsetzt, dass sich Leute auch nicht damit identifizieren unbedingt, aber darin wiederfinden oder daran anknüpfen können in ihrer Reaktion, dann ist das eben etwas ganz Substanzielles. Das ist eines der positiven Beispiele, die zeigen, dass zwar seit der Antike bis heute mit all diesen Anti-Heldinnen und Helden die Rhetorik immer negativ besetzt war, aber eben auch positiv. Also es gab eben immer diese Fälle, die gezeigt haben, Mensch, die Rhetorik ist doch das, was den Menschen wirklich auch ausmacht. Das ist seine Lebensform, das ist sein Modus. Ja. Im Grunde hat auch der größte Gegner der sogenannten Sophisten in der Antike, Platon, ja ein Faible für die Rhetorik gehabt, wenn er sie auch ständig kritisierte, indem er seinen Sokrates zum Redner par excellence machte, zum Rhetoriker par excellence, zeigte, was geht, wenn man die Einschränkungen eben von Sprache, Wirklichkeit zu erfassen eingesteht. Bei den Sophisten war es eigentlich besonders verlockend und eigentlich ganz sexy, finde ich, dass sie auch Geld genommen haben für ihre Dienste. Das bringt so eine Sache natürlich immer schnell in Misskredit. Aber warum eigentlich? Das ist sicher auch eine Haltung, die jetzt speziell vielleicht auch in Deutschland sofort Misstrauen erregt.
Sie haben beiläufig zwei, drei wichtige Dinge gerade gesagt. Erstens haben Sie die Sophisten eingeführt. Man würde das salopp landläufig mit so Wortverdreherei oder Verführung oder Käuflichkeit von Rede vielleicht übersetzen. Platon misstraut denen. Daraus kann man umgekehrt schließen, der hat einfach einen Wahrheitsfuhrer, bei dem muss Sprechen immer echt und wahrhaftig und authentisch sein. Gleichzeitig bewundert er aber Sokrates, von dem wir bekanntlich wissen, dass er nichts Geschriebenes hinterlassen hat, sondern nur Gespräche. Das heißt, das war schon von einer enorm hohen Bedeutsamkeit. Das haben wir gar nicht so im Bewusstsein, wie wirkungsvoll das eigentlich ist und sein kann. Eine gute Rede, die mehr ist als eine Überwältigungs- und Überzeugungsrede, nämlich die etwas in Gang setzt oder vielleicht ein Feuer entzündet.
Ja, ein Feuer entzündet, entweder intellektuell oder eben via die Affekte. Bei Sokrates, der ja selbst gar nichts schriftlich hinterlassen hat, sondern die reine, die personifizierte Mündlichkeit ist, die Platon zum Text gemacht hat, kann man das sehr schön zeigen. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, also eben auch gleich hier schon zu zeigen, dass die Rhetorik vielleicht auch dazu da ist, das Nichtwissen in einer subtilen Weise darzulegen. Dann gibt es von Platon über Cicero bis in die moderne rhetorische Anthropologie Leute, die eben doch darauf beharren, dass zumindest das Ideal, man könne so etwas wie Wahrheit oder Gerechtigkeit für alle erreichen, erhalten bleibt, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Wie ideal oder wie realisierbar, wie wahrscheinlich man dieses Ideal hält, das geht da gehen die Meinungen auseinander. Und das ist auch gut so, man sollte da schon vorsichtig bleiben. Ne? Aber dass man es irgendwie, wenn auch zum Scheine aufrecht erhält, um die Rhetorik vielleicht nicht zum Selbstzweck werden zu lassen, das halte ich für ganz entscheidend bei dieser Sache. Und ja, da gibt es eben gerade in jüngster Zeit doch den Schwenk eher hin von der Wahrheit zur Ethik oder zur Moral.
Ich möchte einen Gedanken, den Sie gerade zu Beginn gesagt haben, nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie haben das Anthropologische, das Menschliche eingeführt. Jetzt würde man sagen, na gut, dass Menschen vernünftige, sprechende Wesen sind, ist noch eine verhältnismäßig einfache Einsicht. Aber man kann mit verschiedenen Philosophen, wir müssen das jetzt nicht nachbeten, sagen, es ist auch eine Weise, die Welt sich auf Abstand zu halten, sie bearbeitbar zu machen, also gewisse spezifische Mängel des Menschen zu kompensieren. Also Rhetorik ist schon dann noch ein bisschen mehr als nur das Formen und Gestalten von öffentlicher und privater Rede.
Natürlich, es ist ein kritisches Organ, wie Sie so schön sagen, sich die Welt auf Distanz ja beschreibbar, erfahrbar, einsichtig zu machen. Das steckt neben anderen auch Hans Blumenberg im Hintergrund. Es ist wahrscheinlich, würde ich sagen, die einzige Möglichkeit, das zu tun, wenn man sich nicht selbst voreilig irgendwelchen Prämissen hingeben will über Scheine, Visionen, Fantasien über Authentizität und Unmittelbarkeit, die es so gar nicht geben kann. Ja, also die Rhetorik ist eigentlich dieses kritische Medium, solche Distanzen, die naturgegeben sind, zu überbrücken und zu beschreiben und irgendwie auch bis zu einem gewissen Grade zu neutralisieren.
Wenn ich mir die Gegenwartssprache angucke, wenn ich mir gewisse Empfindlichkeiten und auch Limitationen angucke, was meine ich? Also heute muss man gendergerecht sprechen, antirassistisch, identitätspolitisch korrekt, dann hat sich das verschoben, das Sprechen von der Wahrheitsverpflichtung hin zu einem ethisch korrekten, Sie haben es eben selber gesagt, also politisch korrektem Sprechen. Würden Sie zustimmen?
Ja, das hat sich zumindest in gewissen Kreisen sehr verengt. Wir vergessen ja oft, dass das wirklich nur gewisse Kreise sind, die so ein bisschen den öffentlichen Diskurs dominieren und dass das mit vielen Teilen der Menschen auf dieser Welt wenig zu tun hat. Aber das ist so. Der Grundgedanke war ja vielleicht mal ein offener, kreativer, vielleicht auch positiver, nämlich die Vielfalt der Sprache und damit auch der Rhetorik der Sprache zu nutzen. Leider hat das jetzt zu einer Verengung und zu einer Reglementierung geführt, die viele Leute verängstigt und verunsichert und die letztlich auch oft auf Unwissen beruht. Unwissen über die Sprache, wie sie funktioniert, was sie bedeutet, bedeuten kann. Ja, das sieht man. Ich habe die Tage irgendwo im Bürgeramt angerufen und da hieß es dann in der Warteschleife so nett, der nächste freie Mitarbeitende wird sich um sie kümmern. Ja, so, das ist ja großartig geglückt, dieses geschlechtliche Neutralisieren. Ja, also der Artikel bleibt dann doch bestehen. Also man sieht, dass viel zu schnell und viel zu unbedacht und viel zu ideologisch aufgeladen gehandelt wird und da wird die Sprache tatsächlich zum Opfer. Also es ist immer ja wieder mal der Appell erklungen, wer schützt eigentlich die Sprache vor ihren Missetätern, vor denjenigen, die sie missbrauchen, und zwar oft sehr brutal. Da gibt es wenige Leute und das ist im Moment schwierig. Also sehr, sehr schade, weil man könnte hier die Vielfalt der Sprache tatsächlich so richtig zelebrieren. Und im Übrigen gehört ja auch das Ungerechte und das Böse wohl zum Menschen als eben auch in die Sprache. Und sie ist der Filter, das, sagen wir, zu reflektieren, nicht unbedingt zu reglementieren, ja, zu reflektieren und zu beschreiben und zu entlarven dadurch auch. Aber wenn man sie zu solchen kleinteiligen Regeln verengt, die dann am Ende alle in einen Topf schmeißen, anstatt sie zu sortieren, wie es wohl mal geplant war, dann ist es leider total verfehlt im Ziel.
Während Sie gesprochen haben, habe ich mir überlegt, wer mir eigentlich so als brillanter Stegreifredner einfallen würde. Der letzte war vielleicht Bundestagspräsident AD Norbert Lammert. Das ist aber nicht sonderlich hoch im Kurs gegenwärtig. Man macht sich fast verdächtig, mit Bildungsdünkel vielleicht daherzukommen. Das steht nicht hoch im Kurs. Wie könnte denn die Rhetorik ihren Kredit wieder zurückerlangen? Als Memorialtechnik vielleicht, dass es durchaus auch Sinn macht, Gedichte in der Schule auswendig zu lernen, die einen guten Sound haben?
Ja, als Sprachschule sicherlich auch. Und das würde dann auch helfen, diese Verkürzungen vielleicht wieder ein bisschen zu beseitigen, die derzeit stattfinden, weil man eben denkt, vielleicht weil dieses Misstrauen in Bildung besteht, wie Sie gerade gesagt haben, und damit auch in Rhetorik, denkt man vielleicht, man könne die Bedeutung von Bildung, von Geist, von akademischer Ausbildung in der Öffentlichkeit am Leben halten, wenn man jetzt eben mit solchen moralischen Reglementierungen statt sprachlichen Feuerwerks ins Zentrum der Gesellschaft tritt. Aber das halte ich für falsch, genau. Die Rhetorik könnte eine Lebensform, vielfältige Lebensform sprachlich entwickeln, helfen, Fantasie ausleben, ja, das ist ja ganz wichtig, auch aus Gründen der Katharsis, der Affektregulierung. Und sie könnte als Memorialtechnik, das war jetzt Ihr Stichwort, natürlich auch funktionieren. Also gerade als Komplement zum Gebrauch der digitalen Medien, die ja so ein bisschen zur Erlahmung des Gedächtnisses führen, bei allen Vorteilen, die sie sonst haben. Man googelt eben schneller, als dass man in seinem Gedächtnis kramt. Und alles das könnte man mit rhetorischen Techniken ganz wunderbar wieder instand halten oder instand setzen überhaupt erstmal. Ja. Ich glaube auch, es gibt ein großes Interesse. Also immer, wenn man von Rhetorik spricht, hat man viele Hörer und man hat viele Studentinnen, und die sich dafür interessieren. Also der Bedarf ist schon da, auch wenn es ein gesellschaftliches Verdikt oder so ein Stigma gibt, was auf ihr ruht, weil man jetzt gerade eben zuletzt die etwas gemäßigteren, sachlich nüchternen Charaktere bevorzugte, wobei sachlich und nüchtern ja auch nicht dasselbe ist. Also nüchtern ist das eine und sachlich ist das andere. Ne?
Altphilologie, das ist nichts Gestriges. Das hat uns gerade die Lateinprofessorin Melanie Möller nahegelegt. Zur weltgestaltenden Kraft der Rhetorik hat sie gerade ein Buch gemacht.